Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Bundesrepublik, die hat die DDR ja völkerrechtlich nie anerkannt, auch nicht im Rahmen der sogenannten Entspannungspolitik. Das ging auch gar nicht, denn es hätte dem Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz widersprochen. Und deshalb hatte die BRD auch nie eine Botschaft in der DDR, sondern nur eine ständige Vertretung. Die USA haben das anders gemacht, die haben die DDR anerkannt, das war 1974 und deshalb hat es auch eine US-Botschaft in Ost-Berlin gegeben. Ja, und die dümpelte dann nach 74 so vor sich hin im Windschatten von Weißem Haus und von Kreml bis zum Jahr 84. Das war nämlich ein Wendepunkt für zehntausende Menschen in der DDR. Und dieser Wendepunkt, der begann eben in der US-Botschaft in Ost-Berlin. Nana Brink hat Menschen getroffen, die damals im Zentrum dieser Ereignisse standen. Zum Beispiel den letzten Botschafter der USA in Ost-Berlin.
Erinnern Sie sich noch, wie das hier ausgesehen hat?
Oh ja, natürlich. Sehen Sie dann auch in diese Ecke, wo der Bus ist, war ein OP. Observation Post. Um in der Ecke da war auch noch eine. Und dieses Haus hat die Stasi auch. Eine Südfrüchte unten. Und oben haben sie dann eine elektronische Überwachung von uns.
Und da war der zentrale Eingang, nicht?
Zentraler Eingang war hier.
Ein nasser Novembertag 2019. James D. Bindenagel steht vor einer Baustelle in Berlin-Mitte in der Neustädtischen Kirchstraße 4. Von dem alten Haus steht nur noch die stuckverzierte Fassade und die goldfarbene Metalleingangstür. Ein breites Grinsen geht über das Gesicht des ehemaligen Diplomaten. Vor genau 30 Jahren ist er jeden Tag durch diese Tür gegangen, als stellvertretender Botschafter der USA in der DDR. Der Kontakt zu den Menschen in Ost-Berlin ist damals, und Bindenagel sucht nach einer diplomatischen Antwort.
Das war distanziert, würde ich besser sagen, nicht so mehr eingefahren.
Ex-Vizebotschafter Bindenagel lacht. Als er in den 80er Jahren nach Ost-Berlin kommt, sagt sein Chef, wir sind ruhig und spielen Tennis. Um die Ecke wird die große Politik gemacht, in der herrschaftlichen Botschaft der Sowjetunion unter den Linden. Die amerikanische Botschaft verfügt gerade mal über 2 Dutzend Mitarbeiter.
Sowjets war wichtig. Es war Kalten Krieg. Die waren nur der SBZ, sowjetische Besatzungszone. Ja, okay. Wir saßen da noch mit diese komischen Leute. In der DSED. Persönlich war das auch ein Stiefkind des Westens. Ja.
Allerdings wird das Stiefkind plötzlich auffällig, sehr zum Ärger Washingtons und der komischen Leute von der SED. Denn die Botschaft unterhält eine Bibliothek, die auch den DDR-Bürgern offen steht. Was wenige wissen, aber einige nutzen, nicht unbedingt, um englische Zeitungen zu lesen. Am 20. Januar 1984 betreten 6 DDR-Bürger die US-Botschaft in Ost-Berlin. Sie gehen in die Bibliothek, stellen eine Reiseschreibmaschine auf den Tisch und tippen einen Brief an den amerikanischen Präsidenten, in dem sie um Asyl bitten.
Ja, das war schon eine abwegige Idee, auch für uns. Wir wollten eine spektakuläre Aktion machen, in der wir nicht beballert unser Leben riskieren. Also was weiß ich, jetzt über die Mauer springen oder irgend so etwas. Wir sind reingegangen und haben gesagt, wir gehen hier nicht mehr raus. Wir treten in Hungerstreik und verlassen die Botschaft auch nicht zu Fuß.
Jörg Heikal ist einer der 6 Botschaftsbesetzer. Heute lebt der 57-Jährige als Fotograf in Köln. An seinem Küchentisch lässt er die Ereignisse von damals Revue passieren.
Und zwar sind wir alle 6 in Zweiergruppen auf unterschiedlichen Wege zur Botschaft gegangen. Und da bin ich am Brandenburger Tor vorbeigelaufen, um zur Botschaft zu kommen. Und da bin ich da vorbeigekommen und dann habe ich wirklich ganz selten in meinem Leben habe ich so Gebete gesprochen, ja. Dann habe ich so ein Gebet gesprochen, lieber Gott, lass mich irgendwie am Ende des Tages oder am Ende dieser harten Zeit, die jetzt vor mir liegt, am Ende auf der anderen Seite stehen hier von diesem Tor, ja. Das war krass, ne? Das war wirklich ein sehr bewusster Moment. Ja, das war klar, dass wir alles hinter uns gelassen haben. Also vorher schon hatten wir gesagt, okay, das ist der radikalste Schritt, den wir gehen. Wenn wir jetzt da reingehen, dann gibt es kein Zurück mehr, ja.
Heikal schüttelt den Kopf und nippt an seinem Tee. Wahnsinnige Zeit. Unwirklich. Heute. Als junger Mann sitzt er vor seiner Botschaftsbesetzung 2 Jahre wegen Republikflucht im Gefängnis. Sein Vater, ein Stasi-Offizier, bespitzelt den eigenen Sohn. Nach seiner Entlassung trifft Haykal in Ost-Berlin Gesinnungsgenossen.
Und so wussten wir, es gab also Fälle von Asyl, weil die Botschaft selber ist ein exterritoriales Gelände des Landes. Dort gilt auch das Landesrecht, dort, genau in diesem Grundstück, wo die Botschaft steht. Der Trick war, als wir auf die Botschaft kamen und wir haben dann gesagt, wir bleiben jetzt hier drin, wir gehen hier nicht raus, haben die zu uns gesagt, wir können nicht hier drin bleiben, wir können sie jetzt auch nicht rausschmeißen.
Die US-Amerikaner trifft die Besetzung völlig unvorbereitet. Jörg Haykal lehnt sich zurück, dreht seinen grauen Zopf und muss lachen, wenn er daran zurückdenkt.
Aber die Amerikaner, die waren sehr, sehr freundlich, als wir dort drin waren. So, was nehmen sich denn die Knirpse heraus oder so, ja, hier bei den Amerikanern auf der Botschaft hier so aufzutreten, ja. Oder es war eben die Perspektive, die wir hatten als Ostberliner, so auf Amerikaner zu schauen, ja. Es war in irgendeiner Form friedfertig, lustig und ernstzunehmend gleichzeitig.
Während die sechs in der US-Botschaft ausharren, dreht sich draußen das diplomatische Karussell. Wolfgang Vogel, Honecker-Vertrauter und DDR-Unterhändler in Sachen Häftlingsfreikauf wird eingeschaltet. Hans-Otto Bräutigam, Chef der ständigen Vertretung in West-Berlin, kommt zu Besuch. Es werden Angebote gemacht. Ihr geht nach Hause und dürft in ein paar Wochen ausreisen. Die Botschaftsflüchtlinge lehnen ab.
Ja, es wurde 18 Uhr, also kein Mitarbeiter war mehr da. Nur noch in Militäruniform, es wurde Licht ausgeschaltet, so ist nur noch so der Gang beleuchtet, ja. Und dort wurde es dann 19, 20 Uhr und wir waren in der Botschaft drin. Kurz vorher kam noch Peter Merseburger vorbei, auch mit so einem Aufnahmegerät und sagte, hey Jungs, habt ihr euch das gut überlegt? Das wird eine harte Nummer. Hier, wenn die Botschaft schließt, werden die euch vor die Tür setzen. Haben wir gesagt, uns setzen die nicht vor die Tür, ne?
Peter Merseburger, ARD-Korrespondent in Ost-Berlin, berichtet noch am gleichen Tag. Und Botschafter James Bindenagel bekommt Anrufe aus Washington.
Was können wir machen? Wir sind nicht hier so einzumischen auf der Straße. Ein Diplomat hat zwei Aufgaben. Sein einziges Land auch hier in einem fremden Land auch zu erklären und umgekehrt das fremde Land in unserem zu erklären.
Dann geht plötzlich alles sehr schnell. Noch am Sonntag, nur zwei Tage später, hebt sich für die sechs Botschaftsflüchtlinge der Schlagbaum in Richtung West-Berlin. Ihre kühne Aktion im Januar 1984 löst eine Kettenreaktion aus. Bis zum Sommer werden die westlichen Botschaften des Warschauer Paktes immer wieder besetzt. Dann beruhigt sich die Lage, vorerst. Die US-Botschaft fällt wieder in ihren Dornröschenschlaf. Die Bibliothek bleibt weiterhin offen. Und wird für manchen DDR-Bürger wie den damals 15-jährigen Marco Bertram aus Berlin-Mahlsdorf eine Art Ersatzheimat.
Die US-Botschaft war bis zur Wiedervereinigung bei der DDR. Richtig gehört, nicht in der DDR. Diese feine Nuance, die hatte was mit dem Vier-Mächte-Status zu tun. Sie merken, wir sind im Kalten Krieg, da ist alles diplomatisch total kompliziert. Umso erstaunlicher ist es, dass die DDR-Bürger ganz unkompliziert in die US-Botschaft durften. Und zwar auch nach der spektakulären Besetzung 1984. Marco Bertram hat das genutzt. Er war damals 15 Jahre und wollte vor allem in die Bibliothek der Botschaft. Nana Brink hat Marco Bertram getroffen.
Marco Bertram sitzt in einem Café unter den Linden und packt seinen Rucksack aus. Vorsichtig und ein wenig aufgeregt zieht er einen Brief aus einer Mappe. To Marco Bertram. Absender The White House. George Bush. Wie bekommt man als Jugendlicher in der DDR einen Brief vom amerikanischen Präsidenten?
In der Bibliothek in der US-Botschaft, da war im Herbst 88 die Wahl. Ich hatte einfach George Bush Senior die Daumen gedrückt und als er wirklich gewählt wurde, habe ich einen Entschluss gefasst. Ja, dem schreibe ich jetzt einen Brief, dem gratuliere ich und dass ich eigentlich sehr gerne in der DDR wohne und mich da auch wohlfühle. Aber das wäre natürlich schön, wenn die ganze Welt ein bisschen mehr zusammenrücken würde. Und apropos würde ich mich natürlich auch sehr über eine Antwort freuen oder ob es halt möglich wäre, ja.
Und das Unmögliche passiert.
Und da war eben der besagte Tag im Sommer 89, da kam meine Mutter dann mit dem Gartenweg entgegen und sie hielt diesen Brief in der Hand und meinte so, ich glaube, das geht doch ein bisschen zu weit. Ich war einfach nur begeistert, war Pulsschlag 180, hab ihr den Brief aus der Hand gerissen, hab geguckt, ob da ein Schreiben drin ist. Schreiben war nicht drin, den wird vielleicht die Staatssicherheit schon vorher entnommen haben, aber es war eben so eine Visitenkarte mit seiner Unterschrift. Es war ein Brief aus dem Weißen Haus.
Marco Bertram, heute Sportjournalist, strahlt über das ganze Gesicht. Behutsam packt er den Brief zurück in die Mappe, zusammen mit seinem Bibliotheksausweis, Nummer 275. Aus heutiger Sicht kommt ihm die Idee, die Bibliothek der US-Botschaft in Ost-Berlin zu besuchen, noch verrückter vor. Einmal im Monat geht er damals mit seiner Mutter an dem stuckverzierten Gebäude vorbei, um in einem Café seine Tante aus dem Westen zu treffen. Der Teenager drückt sich, zum Entsetzen seiner Mutter, die Nase platt an den großen Schaukästen mit den Bildern aus New York und Hollywood. Und er stellt fest, ab 15 Jahren dürfen auch Jugendliche die Bibliothek besuchen.
Sie erinnern sich noch?
Natürlich, definitiv.
Durch diese Tür sind Sie gegangen?
Genau.
Man konnte hier frei gehen, nicht? Es war in dem Sinne nicht abgesperrt.
Gar nicht, nein, nein. Der Bürgersteig war völlig frei zugänglich, ohne Pufferzone. Man konnte komplett dran vorbeigehen. Waren mal so zwei Volkspolizisten, sind mir so auf und abgelaufen. Das war es dann eigentlich, ja. War erstaunlich. Mensch, du machst die Tür auf und gehst rein. Und hab dann schon innerlich auch einen Stinkefinger mal da draußen. Da waren ja so diese Vorhänge. Man guckt, die Volkspolizisten hat da so, ich bin hier drin. So, aber man wusste, abends muss man wieder raus.
Jede freie Minute verbringt Marco Bertram in der US-Bibliothek. Meist allein. Seine Schulkameraden dürfen nicht mit. Die Eltern verbieten den Kontakt zum Klassenfeind. So sitzt er neben Englischstudenten, Wissenschaftlern, Handelsvertretern und Stasi-Leuten. Er frisst sich durch Magazine und Bildbände über Space-Shuttle-Missionen und Nationalparks. Seine Lehrer schauen lieber weg. Seine Eltern haben Angst. Aber die große, weite Welt in der kleinen Botschaft ist zu faszinierend.
Man konnte alle Fragen stellen. Wie man es aus US-amerikanischen Filmen so kannte, so aus Business-Filmen, so im Anzug und ja, so ein bisschen lässig, aber trotzdem auch ein bisschen kühl, war halt natürlich ein anderer Menschenschlag. Aber ich mochte das ja auch. Ne? Das ist ja genau das, was man aus Filmen kannte. Also von daher war das schon toll, ja.
Am 4. Oktober 1989 ändert sich das.
Ich bin hingegangen bis ganz zum Schluss. Anfang Oktober waren ja dann DDR-Flüchtlinge drin, dann war die Bibliothek auch geschlossen. Und dann an einem Tag war auch so eine Polizeikette davor, dann durfte man nicht ran.
18 GDR-Citizens.
18 DDR-Bürger, 10 Erwachsene und 8 Kinder sind in der amerikanischen Botschaft in Ost-Berlin.
Wieder, wie schon 5 Jahre zuvor, werden die Amerikaner überrascht. Peter Clausen, damals in der Kulturabteilung der US-Botschaft tätig, erinnert sich in einem Interview mit dem Zeitzeugenportal.
Überall in meiner Bibliothek waren Leute in den Ecken gehockt. Die wollten raus, wir wollten, dass sie rauskämen. Und wenn wir als eine Lücke in der Mauer verstanden wurden, wären, dann würde keiner mehr reinkommen können.
Hände weg hier!
Wie Spiegel TV berichtet, spitzt sich die Lage am 4. Oktober zu. Immer mehr DDR-Bürger drängen an die Botschaft, blockieren den Eingang. Die Bilder gehen um die Welt. James, die Bindenagel, zweiter Mann in der Botschaft, trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Ich habe dann die schwierigste Aufgabe bei meiner Zeit. Ja. Ich habe dann auch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten angerufen und sagte, wir müssen Zugang zu der Botschaft haben. Und diese Leute sind da. Da haben die Polizei gekommen, alles im Fernsehen. Oh, schwierig. Dann habe ich gesagt, wir schließen, meinte ich nur für den Tag. Aber in CNN hat gesagt, die amerikanische Botschaft ist geschlossen.
Die Botschaft wird abgeriegelt, die Menschen werden von der Volkspolizei aus der Absperrung weggetragen. Die meisten von ihnen dürfen wenige Tage später ausreisen. Ein paar Tage später macht die US-Botschaft wieder auf. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt noch keiner, dass sie schon sehr bald ihre Anziehungskraft für DDR-Bürger wie Marco Bertram verlieren wird.
Kam dann natürlich dann kurz vor Mauerfall, dann bin ich dann auch nicht mehr so oft rein, weil der Alltag ja einen generell schon im Atem irgendwie hielt dann ja. Ich habe kurz gefragt, ob ich dem Botschafter nochmal danken kann. Da hat die Mitarbeiterin mir 2-3 Tage später gesagt, naja, der ist jetzt so beschäftigt, für ein persönliches Treffen ist keine Zeit, aber er hat mir eben die Verfassung gegeben mit einer persönlichen Widmung, hat er mir übermitteln lassen und da war ich natürlich sehr, sehr stolz drauf dann, ja.
Na, ich könnte mir vorstellen, die hat Marco Bertram noch heute in seinem Bücherregal.